Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Die 100 besten Filme aller Zeiten.
Jo.
And we're back.
We are back.
Das sind wir wieder.
Das sind wir wieder.
Das sind wir wieder. Wo waren wir stehen geblieben?
Platz 71, glaube ich.
Genau, Platz 71 zuletzt. Anna Tefka, The Fiddler on the Roof. Ne? Eines der besten Musicals aller Zeiten und wahrscheinlich auch nicht das letzte in dieser Liste, in dieser glorreichen Liste.
Mal gucken. Ich bin immer wieder gespannt, was kommt.
Mhm, aber heute ist es allerdings kein Musical. Keine Musicals. Obwohl da natürlich auch Musik drin vorkommt in den zwei platzierten Filmen.
Diesmal. Ja, vorne und hinten oder was?
Ja, auch in der Mitte manchmal. Ja, ist ja auch ein bisschen Musik, ne?
Gut.
Wenn die beiden Plätze 70 und 69, bei denen wir jetzt nun angekommen sind, wenn die etwas verbindet, dann ist es vermutlich ein knackiges What the f-? Ein WTF, wie man so schön sagt. Ein WTF-Gefühl, das Mensch nach dem Schauen der jeweiligen Meisterwerke verspürt.
Ich habe vorhin kurz überlegt, ach, welcher Film ist das? Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Der erste, der gleich kommt, der hat mich nachhaltig wirklich, da war ich richtig fertig danach, weil der so starke Bilder hat und natürlich auch im Background des Landes gesehen sehr interessant ist.
Absolut. Und mir geht es genauso, dass der mich eine ganze Weile beschäftigt hat. Auch eine ganz bestimmte Szene ist einfach hängen geblieben. Haben diese beiden Filme ansonsten Verbindungen? Na, mal sehen oder hören.
Ja, bin ich gespannt, wie du da eine Verbindung herführen wirst, aber wahrscheinlich gibt es eine.
Sei gespannt, Herr Mayer.
Bin ich.
Wie ich das mache. Wie ich das so mache. Also, auf Platz 70. Ne? Jetzt hast du es schon angesprochen, das hat was mit Historie zu tun. Es geht um den spanischen Bürgerkrieg. Es geht um Fantasie, es geht um Horror, es ist ein Drama. Es ist Guillermo del Toro's Pans Labyrinth. Aus dem Jahre 2006. Es ist die Geschichte des Mädchens Ophelia, die mit ihrer hochschwangeren Mutter 1944 aufs nordspanische Land zieht, um dort beim brutalen, äußerst brutalen Stiefvater zu leben. Und ja, dessen Hauptaufgabe besteht darin, republikanische Rebellen aufzuspüren. Und diese extrem schwierige und beängstigende Situation sorgt dafür, dass die kleine Ophelia immer mehr in eine, ja, düstere Fantasiewelt flüchtet, die bevölkert wird von mythischen und vor allem auch nicht nur teilweise, sondern ganz viel furchteinflößenden Wesen und Kreaturen. Ja, meine Damen und Herren, Guillermo del Toro's Pans Labyrinth. Hier mal der originaldeutsche Trailer und zwar ist das jetzt nur Atmo und Musik und so ein toller Erzähler dazu, bitte.
In dunkler Zeit, die ohne Hoffnung schien, lebte einst ein kleines Mädchen, das nur Zuflucht finden konnte in einer alten Legende, die es wieder zum Leben erwecken wollte. Der Legende von der verlorenen Seele einer Prinzessin aus einer anderen Welt, die eines Tages wiedergeboren wird. Zeichen werden ihre Rückkehr verkünden.
Ja.
So, Herr Mayer.
Also es spielt ja in Spanien. Und es spielt zwar in den 40er Jahren, also das heißt Zweiter Weltkrieg, aber ich glaube, es ist auch eine Adaption an Francos Regime, denke ich mal. Ne? Und ja, man weiß gar nicht, was es ist. Ist es ein Horrorfilm oder ist es eine Fabel oder ein Sinnbild eben für Unterdrückung? Es spielt mit ganz vielen verschiedenen Emotionen und es ist sehr gelungen.
Mhm. Ja, das ist Untertreibung, wie ich oder beziehungsweise viele andere Leute auch finden. Auf jeden Fall ist es gelungen. Ich habe den damals in London das erste Mal gesehen mit unserem Showfreund Amir Sufi. Und da weiß ich noch, dass wir erstmal aus dem Kino kamen und gedacht haben, so, was war denn da jetzt gerade los? Das ist schon ein sehr, sehr, sehr beeindruckender Film, sehr verstörend auch. Und es gibt, wir sprechen ja jetzt gleich im Detail darüber, über die sogenannten Fun Facts, wobei Fun, ja, ist natürlich immer relativ, aber es sind halt interessante Fakten. Und es gibt halt eben diese eine Szene, in der dieser Stiefvater, ne, dieser General, diese Rebellen da aufgespürt hat und dem einen, sagen wir es mal, wie es ist, eine Flasche ins Gesicht drückt, ja, jetzt mal so salopp ausgedrückt. Und das sind so Bilder, die wird man nie wieder los. Ne?
Ganz also gruselige Bilder. Ich muss auch sagen, du weißt, ich gucke keine Horrorfilme. Diesen Film habe ich mir mal angeschaut, weil ich finde, der ist in einem anderen Genre zu finden. Es ist kein Horrorfilm.
Nein, kein reiner Horrorfilm.
Es ist ein Fantasy-Psychothriller.
Ja, gut, ja, genau, ja. Ja, Drama, ne? Und diese Anlehnung an diese realen oder reellen Horrorszenarien, die es halt gegeben hat, zu Kriegszeiten, ob es jetzt der spanische Bürgerkrieg war oder eben halt der Zweite Weltkrieg an sich, ne, was da alles mit einspielt. Also, erstmal das Allerwichtigste. Es kommt in diesem Film kein einziger Pan vor. muss man auch mal sagen. Das Labyrinth des Faunus, ja, also der Faun, ja, der Faunus ist ja römische Mythologie und der Pan ist griechische Gottheit und beide Figuren sind sich wirklich sehr ähnlich, ne, muss man halt sagen. Also in der Beschreibung, wie der Faul aussieht und wie der Pan aussieht. Aber Del Toro, der war sich damals bewusst, dass zum Beispiel in den USA Pan, also diese Figur, der Pan, bekannt ist. Der Faun aber eher nicht. Und deswegen hat er gesagt, okay, der Film heißt im Original, ne, El Laberinto del Fauno, ne, das Labyrinth des Faunus. Aber er macht daraus für den Rest der Welt sozusagen den Pan, weil das eine bekanntere Figur ist und weil die sich halt ähnlich sehen. Obwohl es halt faktisch komplett falsch ist, es kommt in dem Film kein Pan vor.
Gut.
Gehst du d'accord? Die Inspiration zu diesem titelgebenden Faun kommt tatsächlich aus Del Toros Kindheit. Und da hat er immer mal wieder so einen Traum gehabt, dass der Faun in seinem Zimmer auftaucht. Und dass der da irgendwie steht, kommt wohl hinter einer Uhr vor oder sowas, war der Traum. Und vor dem hatte der kleine Guillermo keine Angst, sondern den fand der faszinierend und hat dann eben beschlossen, den Jahre später eben auch nicht als rein böse oder irgendwie auch nur rein gut zu präsentieren, ne, oder zu porträtieren. Das ist halt so eine Figur, weiß man nicht so genau, ist das jetzt was Böses, ist das was Gutes? Weil er eben dieses Ding gesehen hat in seiner Jugend, in seinem Zimmer. Und ich glaube auch, dass der da aufgetaucht ist. Ich kann mir das vorstellen. Aber eben, dass er eben halt ihn so jetzt dargestellt hat. Co-produziert ist der Film von Oscar-Gewinner und Del Toro-Kumpel Alfonso Cuarón, ne, der ja auch schon aufgetaucht ist hier bei uns in unserer Liste. Und der Cuarón war fest davon überzeugt, dass Del Toro einen Oscar dafür gewinnen würde. Und später oder gleich bald mehr dazu. Während der Vor- und der Hauptproduktion gab es immer wieder Angebote aus Hollywood, die den spanischen Film, also es war eine komplett spanische Produktion, die den lieber auf Englisch drehen lassen wollten. Also die haben dem richtig viel Kohle geboten und haben gesagt, Mensch, Guillermo, du hast doch Blade 2 gemacht und so, jetzt wollen wir mal gucken hier, da steckt doch ein bisschen Hitpotenzial dahinter, aber mach das Ding auf Englisch, wir geben dir noch mehr Kohle dazu, ein paar Millionen. Und er hat aber gesagt, nein.
No, das war eine gute Idee, weil ja, ich glaube, sonst wäre was ganz anderes rausgekommen. Was ganz
anderes. Ja, eben, das ist auch das Problem gewesen oder das ist die Angst, die Del Toro hatte, dass eben dann die amerikanischen Pfuscher da hinkommen oder dazukommen und eben drumrum pfuschen in seiner Vision, natürlich, seine Geschichte, sein Buch, seinen Film, seine Regeln, basta. Also hat er gesagt, nee, ich mach das und behaltet mal euer Geld. Dabei, da kommen wir zum nächsten Faktum, hätte er das Geld echt gut gebrauchen können, weil das Budget wirklich mächtig überzogen wurde. Er hat da wirklich seine Ideen gehabt und die Leute haben gesagt, okay, ja, machen wir Guillermo, aber das kostet ein bisschen was. Er so, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und letztendlich hat er dann auf seine Regisseurgage verzichtet, um das Projekt zu finanzieren. Er hat gesagt, hier, was man da normalerweise bezahlt, kommt durch die Gewerkschaften oder was auch immer, ja, wie das funktioniert, hat er gesagt, will ich gar nicht haben. Und auch sein Produzentenhonorar. Mhm. Denn er hat ja auch noch produziert und auch sein Kumpel Alfonso Cuarón, der hat auch gesagt, ey, das wird super, ich will auch kein Geld dafür haben, nimmt mal meine Gage, also das, was ich da eigentlich gekriegt hätte, prozentuell, das nimmt mal bitte fürs Budget.
Und ich glaube, das hat sich aber durchaus für ihn ausgezahlt, weil er dadurch sich auch einen unglaublichen Namen gemacht hat, nicht zuletzt auch in dieser Liste erschienen ist mit diesem Film, der wirklich besonders ist.
Absolut. Dann weniger aus Geldgründen, eher aus Qualitätsgründen hat Del Toro den Film selbst übersetzt, beziehungsweise er hat die englischen Untertitel geschrieben, persönlich. Also wird normalerweise ja eine Firma dafür beauftragt, das kennt man ja auch immer, wenn man das hier in Deutschland sieht, ne? Untertitel von irgendwelche Leutchen oder Firmchen. Und das hat Del Toro selber gemacht. Er hat jetzt in dem Fall nicht, um Geld zu sparen, sondern weil er festgestellt hat in den Jahren davor, immer wenn er englische Untertitel bei spanischen Filmen gelesen hat, hat er gesagt, das ist aber jetzt nicht so hundertprozentig akkurat, okay, wie er das übersetzt, oder die haben es halt einfach nur wortwörtlich übersetzt und haben den tieferen Sinn oder die Bedeutung, tatsächlich umgangssprachliche Bedeutung nicht verstanden, und Del Toro hat gesagt, nee, dann mache ich das lieber selber. Und da hat er die englischen Untertitel.
So wie die Geschichte von deinem Kumpel, der sagt, in dem Film waren Panzer und dann rief einer auf Englisch Tanks, Tanks, Tanks. Hm. Und dann haben die Deutschen das übersetzt mit Danke,
Danke, Danke. Genau. Ja, sowas passiert leider manchmal. Irgendeiner kriegt irgendwas in den falschen Hals oder versteht irgendwas falsch und dann wird es falsch übersetzt und dann zieht sich das da so durch. Und deshalb absolut nachvollziehbar, dass er das halt selber gemacht hat. Tolle Geschichte, wie ich finde, ist, dass bei einer der Vorpremieren des Films, also bevor der ganz regulär ins Kino kam, gab es immer, ne, Premiere, Vorpremiere und so weiter. Und bei einer Vorstellung saß El Del Toro neben Horrorlegende Stephen King. Und der wand sich vor Ekel und Schrecken, als die gruselige Szene mit dem fahlen Mann, also dieser Pale Man, dieses bleiche Vieh mit den Augenhänden, ja, ne, der die Augen in den Händen hat und sich dann so ins Gesicht hält. Und da soll wohl Stephen King im Kino gesessen haben, neben Del Toro, und so und hat sich gegruselt.
Wow, der Meister des Grusels hat sich gegruselt.
Genau, toll. Und Guillermo Del Toro meinte später, das wäre wie ein Oscar-Gewinn gewesen. Und das irgendwie stimmt. Mit das Beste, was ihm jemals im Leben passiert sei. Doug Jones, der ist in so ziemlich jedem Del Toro-Film dabei. Der hat dann auch in Shape of Water hat er diese Wasserkreatur gespielt und so weiter. Das ist also sein Haus- und Hof-Kreaturendarsteller, toller Schauspieler. Der war der einzige Amerikaner am Set, haben wir ja schon gesagt. Ne? Spanische Produktion, der hat den Faun gespielt und den fahlen Mann. Und der hat extra für den Film Spanisch gelernt, um vernünftig halt damit allen arbeiten zu können. Hat er gesagt, Mensch, ich bin ja von Spanien umgeben. Die junge Hauptdarstellerin, über die wir gleich noch reden, das ist ihr erster großer Film und so, damit sie sich wohlfühlt. Wenn sie schon mit so komischen Viechern arbeiten muss, dann werde ich das jetzt nicht auf Englisch machen. Das hatte Del Toro angeboten. Er hat gesagt, mach das doch auf Englisch dann, wenn du dann deinen Text hast. Hat der Doug Jones aber gesagt, nee, ich lerne Spanisch. Hat er extra monatelang so richtig Spanisch sich eingeprügelt. Und,
muy bien.
Ja, muy bien. Und Del Toro hat ihn dann doch synchronisieren lassen vom echten Spanier.
Ja, gut, okay.
Weil er meinte, das war dann doch, also er hat es zu schätzen gewusst. Er hat gesagt, du Doug, das ist Dankeschön, dass du das gemacht hast, aber letztendlich, wir müssen da jemand anders nehmen, weil das ist sehr wichtig, dass eben diese Stimmen, dass das alles so richtig hinhaut. Und dann hat er den von dem echten Spanier doch noch synchronisieren lassen. Aber der Wille war da.
Der Wille war da.
Muss man einfach sagen.
Er klang ein bisschen wie die Border Patrol in Mexiko.
Mit denen habe ich noch nicht so viel zu tun gehabt. Die zerstörte spanische Stadt im Film in der Nähe von Saragossa, die gilt als offizielles Monument für den spanischen Bürgerkrieg, und die ist auch schon in anderen Filmen als Set benutzt worden, unter anderem in Terry Gilliams Die Abenteuer von Baron Münchhausen. Also das ist so ein relativ bekanntes Set, was immer wieder benutzt wird. So, jetzt kommen wir zu dieser jungen Dame, Ivana Baquero. Die war zum Zeitpunkt der Dreharbeiten bereits 10 Jahre alt. Warum ist das wichtig? Die Rolle der Ophelia war auf 8 Jahre jung angelegt.
Aber es
gab schon Sachen, die wirklich direkt auf dieses Alter zugeschnitten waren. Jetzt kennen wir natürlich nicht die Details, weil Del Toro so begeistert war von dieser Ivana, dass er die Rolle quasi umgeschrieben hat. Also er hat doch wirklich, da müssen Sachen gewesen sein, die dann halt, ne, der Unterschied zwischen einer 8-Jährigen und einer 10-Jährigen, dass er halt ein anderes Verständnis ist und so weiter, dass vielleicht ein bisschen an Sachen angepasst werden mussten, hat er also so umgeschrieben, dass es besser zu dem Alter der Hauptdarstellerin passte. Und muss man sagen, gut so, weil Baqueros Performance ist wirklich kann man ja gar nicht anders sagen, das Herz und die Seele dieses Films. Mhm. Man leidet mit diesem Kind mit und ist da wirklich drin. Und die hat dann auch eine ganz ordentliche Karriere danach hingelegt. Es gab da diese Fantasy-Serie Shannara Chronicles zum Beispiel. Hat sie mitgemacht. Die hat auch bei dieser Carrie-Neuverfilmung 2013 mitgemacht. Oder auch so ein kleiner Geheimtipp. Es gibt so einen Erotik-Thriller, ja, Geliebte Schwester aus dem Jahr 2017. Also da war sie dann halt auch schon 21, ja. Also jetzt keine Sorge. Ganz gut, richtig guter Film. Da hat sie dann auch mitgespielt. Also Karriere ging jetzt nicht durch die Decke, will ich sagen. Aber die hat schon wirklich tolle Sachen danach abgeliefert. Was haben wir noch für Storys? Bei einem Besuch in England hat Del Toro mal aus Versehen seine Aufzeichnung zum Film im Taxi liegen lassen. So Zeichnungen, Dialoge, Gedanken, Ideen, so 4 Jahre Arbeit. Er hat immer so Bücher, da ist dann halt so der Film drin, das Konzept und so, auch schon Zeichnung, der kann auch richtig gut zeichnen und hat er im Taxi liegen lassen. Weg.
Scheiße.
Del Toro soll wohl dem Taxi noch, also er hat es gemerkt dann irgendwie, nachdem er ausgestiegen ist, wohl dem Taxi noch hinterhergerannt, da durch die Londoner Straßen irgendwie, hat den aber nicht erwischt. Und Gott sei Dank hat aber auch hat er auch ein paar Sachen aus dem Hotel irgendwie auf dem Rücksitz liegen lassen.
Ah, okay. Dann kam das
und der Taxifahrer hat abends beim Feierabend hat er gesehen, so, was liegt denn hier? Was ist denn euer Buch? Ach, hier, kick mal aus dem Hotel, was ist denn das hier? Keine Ahnung, was wird ein Block oder ein Bleistift oder sowas gewesen sein? Mhm. Und da ist der zu dem Hotel abends noch hingefahren und hat dieses Pamphlet da abgegeben. Ist wahrscheinlich was Wichtiges, hat er sich gedacht und ist da abends hingefahren und hat das abgegeben. Schwein gehabt. Faun gehabt. Pan gehabt. Der Film hat unzählige Preise gewonnen, weltweit. Muss man einfach sagen. Ne? Der hat 3 BAFTAs gewonnen in England, also bei den Engländern. Der hat 9 Ariel Awards in Spanien gewonnen. Ariel, ich weiß nicht, wie man das richtig spanisch ausspricht.
Ariel.
Und 7 Goyas, ne? Mhm. Der größte, wichtigste spanische Filmpreis. 7 Stück hat er da abgeräumt. Und Oscars gab es letztendlich, und jetzt kommen wir dazu, für die beste Ausstattung, die beste Kamera und das beste Make-up. Nicht für Del Toros Regie. Das hatte er gehofft, das hat nicht geklappt. Und auch nicht für den besten internationalen Film. Obwohl das jeder gedacht hat vorher. Alle haben gedacht, ey, Pans Labyrinth, Kritiker weltweit stehen Kopf und das ist so toll und der ist so erfolgreich. Und
gab schon öfter, ne? Dass dann die europäischen Filme zwar bei uns gefeiert werden, dann auch wirklich alle Preise abräumen und in den USA dann bei den Oscars ein bisschen abgewatscht werden.
Ja, aber jetzt war, pass auf, jetzt, ja, okay. Jetzt kommt der schöne Twist an dieser Geschichte. Er hat in diesem Jahr gegen Deutschland verloren.
Das Leben der anderen.
Genau. Sehr gut. Sehr gut, Herr Mayer. Sehr gut. Florian Henkel von Donnersmarks oder wie der Mann heißt, das Leben der anderen. Der auch, jetzt müssen wir mal überlegen, ne, der auch in unserer Hitliste Pans Labyrinth schlagen könnte noch, weil der ist ja bisher noch nicht vorgekommen. Also es ist theoretisch ist es ja möglich, dass er auf einem höheren Rang noch auftauchen könnte. Aber ob er tatsächlich dabei ist,
also ist auch gar nicht dabei.
Weiß ich ja, vielleicht ist er auch gar nicht dabei.
Gut, ich weiß es tatsächlich nicht.
Ja, sowas. Ich könnte es wissen, wa?
Du könntest es wissen, ja.
Pans Labyrinth war also letztendlich bis 2013 dann der erfolgreichste spanische Kinofilm überhaupt. Also
das heißt, er hat das ganze Geld, was nicht vorhanden war und mehr ausgegeben wurde, dann tatsächlich wieder eingespielt.
Kommen wir gleich dazu. Ist dann letztendlich 2013 von Eugenio Derbez ist plötzlich Vater abgelöst worden. Also so eine spanische romantische Komödie. Und das Budget waren umgerechnet 19 Millionen Dollar, also 13,5 Millionen Euro damals. Und der hat weltweit knapp eingespielt. Na, was meinst du?
40.
Nee, 84 Millionen.
Wow.
Hat also 13,5 gekostet, beziehungsweise 19 Millionen Dollar und hat 84 Millionen weltweit eingespielt. Und ich habe das auch nochmal, ist jetzt auch nicht so lange her, ne, kann man aber trotzdem mal machen, inflationsbereinigt wäre das jetzt heutzutage auch über so 111 Millionen ungefähr eingespielt. Also bemessen am Budget, absolut ein Erfolg.
Gut, das heißt aber, dass das Drehbudget sowas wie vielleicht 20 Millionen gewesen wäre, wenn man es sich genau anguckt. Und das ist ja dann auch nicht viel Geld für so einen aufwendigen Film, weil da ist ja wirklich
da muss man den Hut vorziehen, weil das ist wirklich eine beachtliche Leistung, die da gemacht haben, weil das sind halt viele praktische Effekte, ne? Da sind Sets gebaut worden, da sind Kostüme gemacht worden, dafür haben sie auch einen Oscar gekriegt, völlig zu Recht, und auch fürs Make-up, also für das Design dieser Kreaturen und wie die halt aussahen, das ist halt einfach, da sind ja Bilder dabei, das vergisst man wirklich nie wieder.
Was sagt denn der Psychotherapeut dazu? Das ist ja Traumabewältigung, der Film im Grunde genommen, ne? Man flüchtet sich in eine Traumabewältigung Traumwelt, weil die Trauma so schrecklich sind.
Ich weiß, dass Psychologen mal über Guillermo del Toros Vision gesagt haben, das ist schon gut, dass der die Möglichkeit hat, das alles auf die Leinwand zu bringen, weil sonst würde er nachts durch die Straßen rennen und Leute erschrecken, und so macht er das mit Kunst.
Ja, ja, gut. Also, sehr gut, sehr gelungen.
Das ist ja nur wirklich ein Ausnahmeregisseur. Ja, und damit wären wir auch in diesem Fall schon durch. Unser Platz 70 bei den 100 besten Filmen aller Zeiten aus dem Jahre 2006, Guillermo del Toros Pans Labyrinth.
Wunderbar.
Und das Ding ist wirklich, ich überlege immer mal wieder, mir den mal wieder anzugucken.
Aber du traust dich nicht.
Aber das ist so, ey, da ist wirklich, was wir vorhin schon gesagt haben, diese Szene, wenn der den Rebellen da mit der Flasche da ins Gesicht einschlägt, das ist...
Ja, auch ihre ganzen Traumbilderängste, dann, wenn es dann in dieses Erdloch reingeht, und ist ja alles fürchterlich. Ja,
und so ein richtiges Happy End weiß ich jetzt nicht.
Also es ist ein krasser Film. Schon krasser Film.
Und völlig zurück dabei.
Wir haben hiermit 30 Filme schon um die Ecke gebracht.
Wir haben 30 Filme schon malträtiert hier, oder wie das heißt, massakriert. Ja, und so kommen wir zur Nummer 69.
Sehr gut.
Und entfernen uns vom Genre Fantasy und Horror und gehen zur Science-Fiction-Ecke. So, ja doch, ja. Mhm. Auf Platz 69 befindet sich Denis Villeneuves Arrival aus dem Jahre 2016. Arrival, also auch einer der jüngeren Filme in unserer Liste. Das Sci-Fi-Drama über die Linguistin Louise Banks, die eines Tages als 12 riesige außerirdische Raumschiffe an verschiedenen Orten der Erde auftauchen, vom US-Militär rekrutiert wird, um mit den Aliens Kontakt aufzunehmen und rauszufinden, was die hier wollen. Das Ganze wird dann zum gefährlichen Wettlauf gegen die Zeit, als manche Fraktionen der Menschheit der Meinung sind, die Außerirdischen wollen uns was Böses. Wir hören mal rein in Denis Villeneuve's Arrival.
8 Stunden nach der Landung gibt es noch keinerlei Hinweise auf einen Erstkontakt. Die Objekte sind mindestens 450 Meter hoch.
Mama, was passiert jetzt?
Ich weiß nicht.
Weitere ähnliche Objekte sind überall auf der ganzen Welt gelandet.
Dr. Banks, ich bin Colonel G.T. Weber. Wenn es um Übersetzungen geht, stehen Sie bei allen ganz oben auf der Liste. Ich habe etwas, das Sie für mich übersetzen müssen.
Ist das...
Nicht jeder ist solchen Erfahrungen gewachsen. Wann standen Sie das letzte Mal unter Stress?
Zählt jetzt? Wir brauchen Antworten, so schnell wie möglich. Was wollen Sie? Wo kommen Sie her? Bist du bereit?
Ich weiß nicht.
Ja, das war kein Traum.
Was passiert jetzt?
Sie treten in Erscheinung. Oh mein Gott.
Wie viele?
Wir sind 1 von 12. In unserer Welt gibt es nicht den einen Anführer. Es ist nicht möglich, nur mit einem zu verhandeln. Wie klären wir Ihre Absichten?
Ich gehe noch mal rein.
Ich muss Ihnen wohl nicht sagen, dass Sie sich selbst in Gefahr bringen.
Jetzt haben wir uns angemessen vorgestellt.
Ihr müsst alle zusammen daran arbeiten.
Schon lange nicht mehr gesehen.
Aber du hast ihn gesehen.
Ich habe ihn gesehen, aber es ist schon so lange her, dass ich nicht mehr die ganze Story auf die Ketten kriege.
Und das ist das Ding. Wir sprechen auch gleich nochmal darüber, über den Erfolg oder wie der Film angekommen ist. Der war auch erfolgreich, gleich mehr dazu. Aber es gibt immer noch Leute, die halt sagen, oh, den habe ich immer noch nicht gesehen.
Es ist ein bisschen ähnlich wie die Geschichte mit Keanu Reeves, wo die Außerirdischen kommen und die Menschen quasi...
Der Tag, an dem die Erde stillstand.
Genau. Geht es in diese Richtung?
Bitte nenn nicht beide Filme in einem Atemzug.
Okay, alles klar.
Bitte nicht. Also der mit Keanu Reeves ist so ein Popcorn-Kino. Also ist schon okay. Fand ich gar nicht so schlimm, wie manch andere gesagt haben. Aber das hier ist eine andere Liga. Ich würde sogar sagen, anderer Sport.
Okay.
Obwohl es im Prinzip natürlich dasselbe ist, außerirdische Landen, und man muss rausfinden, was sie wollen, weil das halt natürlich die nicht ankommen und mit den Kijo Heli reden oder
was. Aber geht es nicht um die gleiche Frage am Ende? Was wir für einen Raubbau mit der lieben, guten Erde betreiben? Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Ja, das, ja, nein.
Nein.
Nein. Nein.
Gut,
nein,
okay. Dann kommen wir zum Film.
Also das ist wirklich auch ein Film, und das haben wir ja vorhin schon gesagt, bei Pans Labyrinth, das ist auch so ein Film, der also mich wirklich auch ewig lange beschäftigt hat. Vor allem, weil er mit Zeitebenen spielt. Und auch von der Inszenierung her mit den Zeitebenen ein paar fiese Tricks drauf hat. Also ich habe ja gerade gesagt, es gibt immer wieder Leute, die ich treffe, die sagen, den habe ich noch nicht gesehen. Deshalb möchte ich jetzt in diesem Falle mit den Spoilern vorsichtig sein, weil der ja auch relativ jung ist, dieser Film. Man hat noch die Möglichkeit, den wirklich nicht gesehen zu haben und ungespoilt sich den vielleicht reinziehen zu können. Und deshalb so ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt halt fiese Tricks in diesem Film. Es gibt tolle Essays darüber, wie Denis Villeneuve das so gemacht hat, wie er gearbeitet hat. Weil dir wird etwas gezeigt. Und du siehst das und denkst, aha, das bedeutet das und das, weil die Stimmung auch von der Inszenierung so und so ist. Du nimmst etwas an und der Film tut einen Teufel, dir zu sagen, nee, ist aber, es ist jetzt nicht, um Himmels Willen, nicht falsch verstehen. Das macht er schon mit voller Absicht, dass du etwas annimmst und falsch verstehst. Und dann, also du wirst manipuliert mit der Inszenierung. Ja, klar, das machen natürlich viele Filme, ne? Aber
ja, das ist doch gut.
Wenn es dann um Zeitebenen geht, ne, mit was wann spielt tatsächlich, ist noch viel fieser, das ist, was ich damit meine. Und dann gibt es so einen ganz bestimmten Zeitpunkt im Film, also als es dann zum Big Reveal kommt, ja, als dann dieser Twist gezeigt wird. Und ich weiß noch, wie das war, ne, in der Pressevorführung, wie wir alle da sitzen und das Publikum wirklich alle fast gleichzeitig nach Luft geschnappt haben. Dieses, was? Wie bitte?
Und das weiß ich leider nicht mehr.
Und das hat ja nicht mal mit der, das ist das Fiese, das hat nicht mal mit der Hauptstory dann so viel zu tun. Der Film läuft halt, ne? Die Geschichte wird erzählt und denkst so, das ist so.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Okay, ja klar, natürlich, ach, jetzt wird sie sich dran erinnern, so und so. Und dann kommt das so und dann wird dir da was wirklich vor den Latz geknallt. Ganz genial, dass du denkst, ach, aber ich habe doch gedacht, das ist... Aber dann findest du raus, dass... Oh, jetzt, wie gesagt, ich will nicht zu viel verraten. Das ist das wirklich, genau. Und da kommt man aus dem Kino raus und fängt jetzt nicht nur an, sich den Kopf zu zerbrechen wegen diesem Twist, den man da halt vorgeworfen bekommt, sondern tatsächlich auch...
Wie sie es gemacht haben.
Nein, das meine ich gar nicht. Nicht nur, wie sie es gemacht haben, sondern tatsächlich, da wird eine Frage gestellt, die eigentlich, wenn ich sie jetzt laut ausspreche, auch schon wieder so eine Art Spoiler ist. Weil, das ist fies. Für alle Leute, die diesen Film schon kennen, ihr wisst ja, was ich meine eigentlich. Also es geht darum, würde man bestimmte Dinge so tun, wenn man bestimmte andere Dinge wissen würde? Oh, das... Näher kann ich es jetzt nicht umschreiben, weil sonst wird's wirklich zugezogen.
Wir wollen auch weiter noch neugierig auf diese Meisterwerke machen.
Eben genau, eben für die Leute, die ihn noch nicht gesehen haben. Also der Film basiert auf einer Kurzgeschichte, die heißt Story of Your Life, die Geschichte deines Lebens. Und diese Geschichte galt jahrelang als unverfilmbar. Die Rechte waren gekauft, das wurde aber ewig an diesem Skript rumgedoktert, bis das funktioniert hat, verfilmbar war letztendlich. Und der Autor der Vorlage, Ted Chiang, der hat dann den fertigen Film bezeichnet als wirklich großartige Adaption und allgemein als großartigen Film. Der war sehr begeistert, auch ob der Änderung, die dann halt vorgenommen wurden. Aber im Grunde galt diese Geschichte erstmal als unverfilmbar. Im Originalende, wie können wir das machen? Die Menschheit bekommt mehrere Geschenke, sozusagen. Im Originalende. Mehrere Geschenke. Im Film ist es letztendlich ein Geschenk, das die Menschheit so bekommt. So eine Sache. Und im Originalende war das dann aber zu sehr an einem anderen Film dran, der zu der Zeit auch rauskam, nämlich Interstellar von Christopher Nolan. Und da haben die Produzenten gesagt, dann lass uns das mal lieber ein bisschen anders machen. Lass uns mal ein bisschen das weglassen und das und das und das und das. Schon wieder Spoiler-Territorium.
Ja, Interstellar, da werden wir bestimmt auch später noch zu kommen. Es ist für mich ja auch einfach einer der,
ja, mal gucken.
Der Filme.
Ja, mal gucken. Amy Adams, die Hauptrolle spielt, Jeremy Renner ist auch mit dabei, der übrigens, die konnte mit den Dreharbeiten nicht anfangen, weil der noch Dings zu Ende drehen musste, hier bei den Avengers musste noch, was war zu dem Zeitpunkt, ich glaube Civil War wurde da gerade gedreht und hat ein bisschen was zu tun gehabt, aber den wollten sie auch unbedingt haben, deswegen haben sie nochmal gewartet. Amy Adams, Wunschkandidatin von Anfang an für die Hauptrolle und die halt wirklich innerhalb von 24 Stunden zugesagt hat. Also die hat natürlich, sie ist eine Jahrhundertschauspielerin, muss man einfach sagen. Die ist einfach wahnsinnig stark, diese Frau. Hat so viele Skripts auf dem Tisch zu liegen, ne? Und da dauert es halt manchmal eben eine Weile, ne? Das ist ganz normal. Du kriegst ein Skript, du liest es dann irgendwann durch und dann meldest du dich irgendwann mal zurück und sagst so, naja, wie haben sich das eigentlich vorgestellt? Die hat das Skript bekommen, hat es gelesen und 24 Stunden später hat sie dann auch angerufen und hat gesagt, ich mach das.
Da gibt es ja oft genug Geschichten, dass Schauspieler ein Skript lesen, sich nichts drunter vorstellen können und dann haben sie irgendwie aus Versehen den größten Film aller Zeiten. Ja,
genau. Gibt es ein, zwei, ja. Was soll das sein?
Keine Ahnung.
Um sich auf diese Rolle vernünftig vorzubereiten, hat dann Amy Adams eine echte Linguistin konsultiert, und zwar eine Dame namens Jessica Kuhn, McGill-Universität, falls da jemand mal studieren möchte. Und das war eine Dame, die tatsächlich dann sehr beeindruckt war von der, Achtung, realistischen Herangehensweise des Films an Sprache und Kommunikation. Und das ist halt sehr wichtig in diesem Film, weil ja diese Rolle, ja.
Lass uns nochmal kurz sagen, also sie hat halt eben die Aufgabe, in dieses Raumschiff reinzugehen, das haben wir jetzt ja nur vorhin gehört und nicht gesehen, um mit den Außerirdischen in Kommunikation zu treten.
Um mit denen zu kommunizieren, um herauszufinden, was die wollen. Und das, wie da halt rangegangen wurde, wie das gemacht wurde, wie es gelöst wurde, wie es auch gezeigt wurde, haben halt tatsächliche Sprachforscher auch mit dran gearbeitet, beziehungsweise dann auch hinterher halt gesagt, eben wie diese Jessica Kuhn, toll, wie das gemacht wurde, und es ist wirklich sehr realistisch, obwohl es ein Science-Fiction-Film ist, aber so und so würde man wahrscheinlich vorgehen. Der Regisseur Villeneuve und sein Drehbuchautor Eric Heisserer, die haben eine komplett neue, komplexe Sprache für den Film erfunden. Also die haben eine ganze Logogrammbibel erfunden, also geschrieben, mit über 100 verschiedenen Schriftzeichen. Und tatsächlich sind 71 davon auch im Film zu sehen. Das sind so, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, das sind so wie Tintenkleckse, wie Kreise. Sieht so, es ist eine Mischung aus Tintenklecks und so die Rückstände, die man auf den Tisch lässt, wenn man Glas, ein feuchtes Glas, genau. Ne? So, das, ja, so genau. Ein bisschen so, das ist es, ne? Ja. Das, diese Sprache, die extra dafür erfunden wurde. Sehr, sehr beeindruckend, jedenfalls sehr wissenschaftlich, aber eben halt auch.
Finde ich geil, wenn hinter dem Film noch so was ganz Tiefes steckt, eben diese Sprache dazu entwickeln, finde ich irre.
Eines der Raumschiffe landet in der Nähe von Hokkaido.
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 Und das Witzige ist, das ist eine Hommage an einen anderen Science-Fiction-Film, der mit Kontakt zu tun hat, nämlich der Film Contact.
Contact, auch einer meiner ganz großen Filme.
Von Robert Zemeckis. Mhm. Und da, wenn du dich erinnerst, da wird ja die zweite Maschine gebaut.
Die parallel geheim gebaut wird.
Genau. Mit einem der schönsten Sätze aus dem Film. Warum eins bauen, wenn man zwei zum doppelten Preis haben kann? Der John Hurt damals diesen diesen Wissenschaftler gespielt hat. Hammond.
Der immer mit dem Flugzeug unterwegs war.
Ich verwechsel es gerade. Hammond ist doch der.
Ja, der war immer mit dem Flugzeug unterwegs und war nicht greifbar.
Später auch auf der Mia zum Beispiel, ne, weil er gegen den Krebs kämpfen wollte. Wie heißt der denn im Film? Ach Mann, ey. Haddon.
Haddon, genau.
S.R. Haddon. Das war sein Name, oder? Ja, genau. Ja. Jedenfalls, Villeneuve, auch großer Fan von diesem Film. Dieses tolle Buch von Carl Sagan, der hat es ja geschrieben damals. Contact, und Robert Zemeckis hat es mit Jodie Foster verfilmt. Auch ein toller Film. Jedenfalls, da ist einmal diese Hommage. Und dann, das Alienschiff in Amerika landet ja in Montana. Und jetzt. Also jetzt, das ist jetzt wirklich, das ist eine Ebene, wer darauf kommt.
Bei Arrival.
Bei Arrival.
Landet es in Montana.
Landet es in Montana. Also, weil es sind ja 12, eins in Hokkaido und das andere dort, hier, da. Und das in Amerika ist in Montana.
Das lehnt sich an irgendeinen Film an.
Das lehnt sich an eine andere Geschichte an.
Ich hätte Interstellar gesagt, weil das ist ja auch so, nee. Das ist ja auch so ländlich.
Nee, das hat mit Star Trek zu tun.
Ach komm.
Weil im Film Star Trek First Contact, auch witzigerweise wieder Contact im Namen, trifft die Menschheit auf Vulkanier, ne, sind ja die ersten Außerirdischen, mit denen und das ist in Montana.
Das ist in Montana.
Nix dem Zufall überlassen.
Okay.
Witzig. Der visuelle Stil des Films gilt offiziell als Dirty Sci-Fi. Das hat damit zu tun, dass es halt, das sieht eher aus wie Arbeit als wie
viel,
jetzt so wie
viel Schwarz, ne?
Ja, wie Zukunft so. Die Regieanweisung tatsächlich für die Kameraarbeit war kalter, regnerischer Dienstagmorgen.
Ja, so sieht's aus.
Das ist so diese offizielle Bezeichnung, auch fand ich ganz, ganz schön, dass es offiziell so genannt wurde, kalter, regnerischer Dienstagmorgen. Und es sollte halt eben eher aussehen wie etwas, was tatsächlich passieren kann, ne? Das ist halt dadurch, dass es halt da die Fiktion, die da mit der Science zusammenkommt, dann auch mal ganz schnell halt so entrückt wirkt, dass man halt sagt, naja, das passiert irgendwie in 1000 Jahren oder was auch immer. Aber eben das hier in dem Fall so gemacht ist halt, das kann an jedem kalten, regnerischen Dienstagmorgen kann es passieren. Also, nochmal, ohne zu viel zu spoilern, im Film erhält einer der Protagonisten eine ganz bestimmte Nachricht. Und das ist dann super wichtig im Film. Und diese Nachricht wurde über Wochen entwickelt. Die haben sich da die Finger blutig geschrieben an dieser Nachricht, die man im Film, wenn ich mich recht entsinne, gar nicht richtig versteht. Also man weiß gar nicht, was gesagt wird. Das bleibt ein Geheimnis. Aber natürlich ist es dann irgendwann übersetzt worden. Also die haben wochenlang das entwickelt, geschrieben, verworfen, wieder verfasst, bis dann Villeneuve richtig glücklich war. Und diese Nachricht, ich verkünde das jetzt einfach mal, heißt: Im Krieg, da gibt es keine Gewinner, nur Witwen. Mhm. Und wie das im Kontext des Films dann zusammenpasst und was es zu bedeuten hat, das muss man sich dann doch mal angucken, weil das ist einfach so toll, das ist so cool. Ist ja cool. Der seriöse Podcast. Im Krieg, da gibt es keine Gewinner, nur Witwen. Der Arbeitstitel des Films, also während sie dran gearbeitet haben, produktionsmäßig, war der Buchtitel. Story of Your Life. Aber Villeneuve wollte einen anderen Titel haben, weil die Testzuschauer Story of Your Life immer für eine romantische Komödie gehalten haben, bevor es losging. Story of Your Life, was ist ja auch so was Romantisches. Ja,
zwei Menschen treffen aufeinander.
Also musste ein neuer Titel her und dann haben sie ein Brainstorming angefangen und als erstes haben sie gedacht, ah, wie wär's mit Arrival? Okay, mal gucken. Und dann haben sie wirklich, es ist legendär, es ist wohl ein ewig langes Brainstorming gewesen, ein ewig langes Meeting. Und die haben hunderte von Namen ausprobiert. Hunderte von Namen.
Und Arrival war schon früh da und kam dann wieder zurück.
Nee, war nicht früh da, war der allererste Name, der in den Raum geworfen wurde. Also, ne, die haben es so lange gemietet, bis Mensch eben schließlich auf den allerersten alternativen Titel sich da geeinigt hat. Arrival. Also, die hätten sich schön sparen können. Weißt du, das ist ja typisch. Ne? Manchmal musst du halt einfach, das kennt man ja, ne? 1000 Redaktionssitzungen. Das
ist dann der Anspruch, ne?
Eigentlich ist die erste Idee die beste gewesen, aber meistens. Irgendein Idiot im Raum sagt dann, nee, lass mal
nachdenken.
Ja, lass uns mal drauf rumdenken. Drauf
rumdenken, ganz toll.
Okay. Beim Publikum und bei den meisten Kritikern kam der Film wahnsinnig gut an. Und gut, mancher hat sich da irgendwie mehr Action gewünscht letztendlich. Es ist aber tatsächlich ein anständiger Hit geworden. Und ich kann mich noch daran erinnern, als die ersten Pressevorführungen in Deutschland liefen, dass mir bestimmte Kollegen sich da bei mir auch gemeldet haben, aus den anderen Städten, aus München, aus Hamburg und so weiter. Und hast du Arrival schon gesehen? Und ich erinnere mich an meinen Kollegen Peter Beddies, schönen Gruß an dieser Stelle. Das werde ich nie vergessen, dass der mir eine Nachricht geschrieben hat. Er meinte, Stefan, dieser Film, das ist so wahnsinnig gut und man kommt da raus und du musst nochmal über alles nachdenken und das und so. Und das hat mich vorher schon so beeindruckt, dass ich dann schon Angst hatte bei der Berliner Presse.
Dass ich enttäuscht sein würde,
dass ich denken würde, so, ach Mensch, von denen alle so gut, was ist, wenn ich den blöd finde? Und es war aber dann Gott sei Dank nicht so. Also letztendlich ein anständiger Hit. Das Budget waren 47 Millionen Dollar. Das ist schon amtlich.
Na gut, er ist von 2016, das ist dann ja auch schon, das muss man nicht mehr bereinigen, das ist schon die Kohle, die es auch ist, ne?
Das ist insofern beachtlich, weil eben das war keine bekannte Serie oder irgendwie sowas. Der Denis Villeneuve hat ja vorher eher so Arthouse, so Geheimtipp, so Prisoners hat er gemacht. Der war schon bekannt, also die Leute kannten ihn schon und der hat auch schon seine Fangemeinde gehabt, aber trotzdem war dieses Ding, da hat jetzt keiner vorher gesagt, na komm, da gehen wir 200 Millionen aus, wir spielen garantiert 500 Millionen ein. Das konnte keiner halt vorher sagen. Also 47 Millionen Dollar letztendlich
hat er gekostet. Und er hat das vierfache eingespielt,
204.
Gut.
204 Millionen Dollar hat er eingespielt, also alles gut an dieser Stelle. Und der Film hat halt eben auch dafür gesorgt, dass dann die Studios gesagt haben, Herr Villeneuve, Monsieur Villeneuve, wollen Sie vielleicht noch eine andere Science-Fiction-Film machen? Und dann hat er ja Blade Runner 2049 gemacht.
Das hätte er mal lieber sein lassen
das
sollen.
Das hätte er mal lieber sein lassen sollen. Aber
Scheißfilm.
Aber da gibt es ganz viele Leute, die den ganz toll finden. Ich finde den Blade Scheiß. Aber ich habe den, ist ja egal, können wir vielleicht an einer anderen Stelle nochmal drüber reden.
Komm mal hier
ja,
vor.
Nein,
ist es nicht. Wahrscheinlich schon. Scheiße. Na gut, dann müssen wir auch darüber sprechen, wenn er kommt.
Oscars gab es nur einen.
Für Sie.
für den besten Tonschnitt.
Oh.
Was okay ist, weil also die Arbeit war tatsächlich auch sehr gut, muss man einfach sagen. Bei vielen anderen Filmfestivals und kleineren Preisverleihungen weltweit hat es einige Preise gegeben. Critics Choice Award, bester Sci-Fi-Film des Jahres damals und so. Damals ist gut.
Wann kam denn Interstellar raus? Im gleichen Jahr?
Kann ja nicht. Na, kurz vorher muss
also
ich nochmal...
Also 15 dann.
Muss ich noch mal, 2016, wann kam Interstellar? Muss ja davor gewesen sein.
Genau, sonst hätten sie den ja prämiert.
Im Laufe der Jahre hat Arrival aber wirklich immer mehr Fans und Verehrer gefunden. Also inzwischen gilt er als einer der besten Science-Fiction-Filme aller Zeiten und ist somit auch völlig zu Recht in unserer Liste vertreten. Also nochmal, wer den noch nicht gesehen hat, bitte unbedingt angucken. Aber das ist auch kein Film zwischen Tür und Angel, ja. Also wirklich, man muss aufpassen. Das ist auch kein Popcorn-Kino. Man muss da wirklich, weil sonst nützt einem das nichts. Wenn man dann, weil dann sitzt man da oder Mensch sitzt da und denkt sich, hä? Wieso sind sie so? Wenn man aufpasst, dann ergibt es schon Sinn alles. Also, dann weiß
ja, wir
man.
Haben ja zurzeit alle ein bisschen mehr Zeit als früher, vielleicht passt der Film da
ja, aber trotzdem gibt es immer noch Leute, und ich will da jetzt auch gar keinen direkt ansprechen, aber es gibt immer Leute, die halt sagen, ja, mach doch mal an, ja, und dann stricken sie dabei oder
kicken wir mal eine halbe Stunde.
Ja, lesen Zeitung oder stehen auf und gehen
meine
mal in den
Frau,
Keller.
Meine Frau, die guckt beim Film gucken aufs Handy, ich verstehe das nicht. Ich verstehe sowas nicht.
Ich glaube, es ist auch eine eigene Podcast-Serie.
Ja, wirklich.
Guckverhalten. Hat jetzt nicht nur explizit was mit Frauen zu tun. Und Männern, das ist halt wirklich, also manche Leute, ja, wirklich, da wundere ich mich. Dann lass es doch sein.
Ich finde auch, das ist so ein Kunstwerk, wo hunderte Leute, Monate,
genau,
Jahre lang
umgedreht
haben.
Das ist ein Produkt
haben.
Wie ein Stuhl oder ein Tisch, da haben Leute dran gearbeitet, da muss man ein bisschen Respekt zollen.
Ja.
Man muss nicht alles bis zum Ende gucken, wenn man keinen Bock mehr hat. Ist schon in Ordnung, das kann ich nachvollziehen. Ich mach's nicht, ne? Ich gucke eigentlich alles immer bis zum bitteren Ende, also da gibt's ganz wenige Ausnahmen.
Bei mir gibt's auch wenige Ausnahmen, wo ich dann wirklich sage, jetzt reicht's mir, ich mache aus.
Ja, aber das muss dann wirklich, muss dann schon sehr, sehr grob sein, dass ich halt denke, dafür ist mir meine Zeit zu schade. Warum sagen wir das? Weil halt wirklich das Arrival von Denis Villeneuve gehört zu den Film, da muss man wirklich aufpassen, und der Film hat es verdient. Es ist wahnsinnig gut gemacht, es sind viele tolle Performances drin, er hat einen tollen Twist, eine tolle Message vielleicht auch, und sowas mit Zeitebenen zu tun hat. Es geht nicht um Zeitreisen, ja? Bitte nicht falsch verstehen jetzt hier, dass wir irgendwas Falsches hier gespoilert haben. Nein, das hat mit Zeitebenen zu tun und der Erzählweise. Unser Platz 69, Denis Villeneuve's Arrival. Und zack.
Zack, dankeschön, Herr Kuhlmann. Zwei Filme hatten wir heute.
Ja, damit sind wir wieder mal am Ende dieser Ausgabe.
Hans Labyrinth und The Arrival.
100B-Fatz. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Manch einer behauptet, wow, schon so weit fortgeschritten. Manch anderer findet, was, erst bei 69? Wie dem auch sei, wir haben viel Spaß. Wir werden aber sehen, dass wir, um das alles vernünftig hinzukriegen, wahrscheinlich unseren Rhythmus ein bisschen ändern werden, damit halt eben jede Episode so wahnsinnig gut wird wie diese Episode.
Es ist viel Vorbereitung für dich besonders. Ne? Du musst viel recherchieren, dass du auch noch diese ganzen Fun Facts eben zusammenbekommst. Dann haben wir auch noch den Logenplatz wöchentlich. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir die Frequenz ein bisschen runter und senden alle zwei Wochen.
Genau.
Kann man sich auch doppelt freuen.
Genau. Logenplatz immer noch jede Woche. Ja, Mittwoch beziehungsweise dann mal am Donnerstag, aber die 100 besten Filme alle zwei Wochen.
Ja,
das ist ein gutes Gut. Weil wir wollen halt eben auch was schön. Wir wollen es nicht einfach nur raushauen, weil es rausgehauen werden muss. Ist jetzt einfach so.
Es muss komm, gut vorbereitet sein.
Lass uns doch
sein.
Einfach sagen, was Sache ist. Wir sind nicht mehr die Jüngsten. Wir kriegen den seriösen Podcast einfach nicht mehr in dieser Frequenz hin. Also, wir haben viel Spaß und wir freuen uns auch immer über die Fanpost, die so reinkommt, wie zum Beispiel von Jonas aus Wien. Der hat mir geschrieben, dass er ohne uns gar nicht mehr einschlafen kann.
Oh.
Ich nehme das jetzt einfach mal als Kompliment. Oder, Herr Meier?
Das ist auf jeden Fall sehr nett.
Finde ich auch. Schönen Gruß nach Wien an dieser Stelle.
Bitteschön.
Beim nächsten Mal geht es dann um einen britischen Film, einen Kultfilm, der die alte Hollywood-Garde damals in den 90ern ganz schön durchgeschüttelt, durchgerüttelt hat und noch heute aufregend, witzig, schrecklich, deprimierend und zugleich wahnsinnig cool ist.
Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.